Ja, hallo und herzlich willkommen zum FPV-Podcast. In dieser Folge, ich nenne sie mal Copterbau, das Hörspiel, baue ich mit dem Dirk zusammen seinen Copter auf. Gut, diese Folge ist explizit eigentlich für Anfänger gedacht. Die ganze Folge dauert, anders gesagt, die ganze Aufnahme dauerte fast 5 Stunden und ich habe die jetzt auf 46 Minuten zusammengeschnitten. Einfach nur um Anfängern die Gelegenheit zu geben, vielleicht das ein oder andere Wissen rauszuziehen. Also ich habe die Punkte, die für mich interessant waren, habe ich einfach drin gelassen. Den ganzen Rest habe ich rausgeschnitten. Ja, das zum Thema Podcast. Noch eine Sache zum Thema Spenden. Ihr habt mir im Februar Quatsch, ihr habt mir im Dezember und im Januar richtig viel Geld gespendet. Möchte mich ganz herzlich beim Christoph, beim Rudolf, beim Dennis, Jan, Cheng, Thomas und beim Pia bedanken, die an mich gedacht haben. Und es hat tatsächlich, habe ich jetzt für die 2 Monate meine Kosten drin. Das finde ich ganz toll. Ja, macht mal ruhig weiter so. Ich habe auch einen Amazon Affiliate Link jetzt auf meiner Seite. Also falls ihr mal was bei Amazon kauft, seid so nett und macht das über meinen Affiliate-Link. Das kostet euch keinen Cent extra und für mich bleibt da ein bisschen was bei hängen. So, lange Rede, kurzer Sinn jetzt. Viel Spaß bei der Folge. Ja, so, dann los geht's. Ich sitze hier mit Dirk und den Dirk habe ich jetzt vor einigen Wochen kennengelernt. Der hat sich dann auch fürs FPV interessiert und hat sich dann die Teile für einen Racer gekauft. Und heute wollen wir das Ding mal gemeinschaftlich zusammenbauen. Hallo Dirk.
Hallo, Stefan.
Ja, also wir werden jetzt einfach aufnehmen. Ich schneide das dann am Ende irgendwie hoffentlich zu einem Podcast zusammen. Und ab jetzt einfach frei Schnauze. Ne?
Ist klar.
Okay, gut. Womit fangen wir an?
Ja, das bestimmst du, würde ich sagen. Ich gucke ja nur zu.
Gut, dann würde ich sagen, als erstes nehmen wir mal den Frame. Also den Rahmen, logischerweise, das ist ja die Grundlage von dem Ganzen. X210 4 mm. So, das bedeutet, dass dieser Frame hat 210 mm von Motor zu Motor in der Diagonale.
Oldschool, hast du gesagt.
Ja, sozusagen ein schönes, robustes, einfaches Teil.
Lass mal fühlen. Ja, auf jeden Fall leicht.
Ja, leicht, steif, robust, sehr schön.
Ist das jetzt wirklich Carbon oder ist
Ja,
das nur so
das ist reines Carbon. Ja,
ganz schön stabil.
ja. So, wo ist vorne, wo ist hinten? Ich glaube, da ist vorne. Aber das sehen wir dann. Okay, was haben wir denn noch in der Packung? Das sind die sogenannten Stands oder Spacer.
So Abstandshalter.
Genau, die sind dafür da, nachher die Topplate auf die Groundplate zu schrauben.
Okay.
Dazwischen kommen ja die ganzen elektronischen Komponenten. Das kommt aber später. Na, dann haben wir hier noch ein paar Carbonteile. Das ist die sogenannte Topplate. Die ist dann nachher, das ist sozusagen der Deckel von dem Ganzen. Dann haben wir hier, das ist ein Schutz für den Akku. Benutzen viele, ich bin da nicht so ein Fan davon. Ich denke, das ist immer zusätzliches Gewicht, das man nicht braucht. Das sind die Kamerahalter. Die werden später hier vorne. Eigentlich weiß ich, wo vorne ist. Ach, guck mal, hier ist sogar ein PDB dabei.
Was immer das sein mag.
Ein Power Distribution Board.
Ah.
Das
Ach, das haben wir
verteilt.
im Frame nochmal?
Das kommt sozusagen als erstes auf die Groundplate.
Okay.
Da wird der Akkuanschluss angeschlossen. Und von diesem PDB wird dann an alle Bauteile, die viel Strom ziehen, die werden hier drauf verlötet.
Ja.
Und du hast gleichzeitig noch zwei Spannungswandler drauf, einen für 5 und einen für 12 Volt. Das heißt, du kannst dann alle Komponenten, die entsprechend 5 oder 12 Volt benötigen, damit mit Strom versorgen.
Und der war hier bei dem Frame?
Der war bei den Frame dabei, genau.
Ist doch cool.
Ja, brauchen wir aber nicht, weil wir haben
Aber
einen extra gekauft. Und das haben wir nicht einfach nur so gemacht, sondern aus gutem Grund, weil auf diesem PDB ist auch noch der VTX, also der Videosender mit drauf.
ja.
Und das finde ich unglaublich praktisch.
Die Extended Version.
Genau, das ist eigentlich der hier mit Videosender noch zusätzlich drauf. Dadurch hast du das Ganze ein bisschen kompakter, ne? Also gute Sache auf jeden
Okay.
Fall. So, So, haben wir eigentlich die grünen Motoren? Ich glaube ja, ne?
Ja, ja. Ja. Das war zumindest der Plan.
Ja, die sind grün.
Ja.
Und die lassen wir nochmal, oder? Warte mal, wo fangen wir jetzt an? Weißt du was, wir fangen einfach mit den Motoren an. Das ist jetzt so die Fleißarbeit.
Also wo oben und unten ist es klar? Oder
so, das kannst du dir aussuchen.
Okay.
Das sind Electronic Speed Controller. Also das, die kontrollieren die Geschwindigkeit und die Richtung, in die die Motoren gedreht werden. Die kann man entweder separat kaufen oder als 4-in-1 und dann auch direkt auf die Topplate unter oder über den Flight Controller schrauben. Mhm. Haben wir in dem Fall aber nicht gemacht. Also wir haben welche, die außen an die Arme an den Armen angebracht, nämlich 4 Stück für jeden Motor, ein ESC.
Okay. Wie heißen die Dinger?
ESC, Electronic Speed Controller. Ne? In dem Fall sind das BLEDS, Little Bees, Spring mit 30 Ampere. Mhm. Dann haben wir hier ein schwarzes und rotes Kabel, schwarzes Minus, rotes Plus. Das wird dann an das PDB gelötet, um das Ganze hier mit Strom zu versorgen. Das ist die Komponente, die am meisten Strom zieht. Ne? Das ist also der Motor ist die Komponente, ja, die am meisten Strom zieht. Klar. Und das hier ist noch ein weiß-schwarzes Kabel dran und das ist das Signalkabel. Das heißt, das ist das, was dann später der Flight Controller sagt dann dem ESC, dreh dich schneller, dreh dich langsamer, dreh dich vorwärts, dreh dich rückwärts, bremsen.
Ja.
Und das macht er eigentlich alles über diese weiße Leitung. Die schwarze ist eine Masseleitung.
Okay. Und der Flight Controller macht jetzt genau was?
Der Flight Controller ist sozusagen das Gehirn der ganzen Sache. Das heißt, da sitzt der Gyro drauf, also der Beschleunigungssensor, der Lagesensor, also der erkennt, wie in welcher Lage, welche Schräglage dein Kopter hat, der erkennt, ob er sich dreht und gleicht es im Zweifelsfall aus.
Okay.
Laienhaft gesprochen.
Ja, das klingt doch gut. Das verstehe selbst ich.
Okay. Gut, dann fangen wir jetzt einfach an, wie gesagt, Fleißarbeit. Was hast du dir unbedingt mal besorgen musst? Das sind ein paar Imbusschlüssel, die brauchst du immer. Na, diese Art.
Diese winzigen?
Ja, es gibt da ja die Sortimente von bis.
Ja.
Kosten nichts im Baumarkt, kriegst du die für 5 Euro oder so, die reichen völlig.
Okay.
Ja. So, was wichtig ist, wenn du Motoren anschraubst, achte immer darauf, wie dick ist mein Frame, also meine Groundplate. Und wie tief gehen die in den Motoren, weil ich weiß nicht, wie es heute ist, aber früher war das der Grund, warum Motoren kaputt gegangen sind, dass die Leute zu lange Schrauben benutzt haben. Wenn du mit der Schraube auf die Wicklung im Motor kommst, dann hast du verloren.
Ja,
ne?
Das ist wie wenn du einen Fernseher an die Wand hängst, wenn da zu lange Schrauben.
Das war früher auch. Ist dir mal passiert?
Das klingt so. Passiert, ja. Das ist aber schon 10 Jahre.
Okay. Ja, ich nehme immer die kürzeste Schraube, die passt.
Ja.
Also in der Regel, oder jedenfalls ist bei diesen Racer Star Motoren sind immer, eigentlich ist es bei fast allen Motoren, wenn ich mich so recht erinnere, sind immer 2 Sorten Schrauben dabei. Einmal 4 lange und 4 kurze. Wenn die kurzen passen, nehme ich immer die kurzen.
Okay.
Ja, und dann schön handfest anziehen.
Ja.
Würde ich dir auch empfehlen. Also es gibt Leute, die benutzen da Schraubensicherungslack. Mache ich nie. Man verknattert gleich die Schrauben, wenn man sie wieder rausdrehen will, weil die so fest sitzen. Und ich kontrolliere so alle 3-4 Flüge mal einfach alle Schrauben und gucke, ob die noch fest sitzen. Manchmal fehlt eine tatsächlich. Ja, ist kein Drama. Ne?
Also die lösen sich auch wirklich.
Ja, die lösen sich. Klar, du hast ja Vibration. Ne?
Okay.
Also es kann schon passieren, dass sich mal eine Schraube löst. Also es ist immer wichtig, regelmäßig mal alle Schrauben zu kontrollieren in einem Racer.
Ja, da kann ich sagen, ich habe auch was gemacht.
Genau. Sehr schön. Ich gebe dir mal deine Motoren.
Ja, gib mir mal einen Motor. Ja.
Es gibt verschiedene Motoren, also na, natürlich gibt es verschiedene Motoren, aber es gibt welche, die, und es war früher üblich, dass du immer 2 Motoren mit Rechtsgewinde und 2 Motoren mit Linksgewinde hattest.
Ah.
Also bei diesen Schrauben, die oben drauf sitzen, wenn man die Propeller festdreht.
Ja.
2 Schrauben mit Linksgewinde, 2 Schrauben mit Rechtsgewinde. Damit die Schrauben sich durch das Drehmoment der Motoren selber festschrauben und nicht lösen können.
Ja,
okay. Na, da wir jetzt aber selbstsichere Schrauben verwenden, ist es wurscht.
Okay.
Na, das heißt, bei diese Motoren sind alle rechtsdrehend.
Ja.
Das heißt, also wir haben Rechtsgewinde drauf.
Ja,
musst du nur erwarten, dass die Motor auf die richtige. Ich habe das tatsächlich schon gebracht. 3 Motoren auf der einen Seite und einen auf der anderen Seite. Ja, kann auch passieren. Also, das sind alles rechtsdrehende Motoren.
Ja.
Aber die Laufrichtung der Motoren, die bestimmen wir dann später.
Das mit den Motoren sah bei dir so leicht aus.
Das das ist Routine. Mach das jetzt noch nicht zum ersten Mal. Ich weiß nicht, wie viel Racer ich schon gebaut habe, massenhaft. Das ist so, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Auch wenn es hier chaotisch aussieht, ich versuche mal so ein bisschen. Ja, ich habe so meine eigene Ordnung und Vorgehensweise.
Vielleicht müsstest du zusammen mit dem Podcast noch ein Foto dieses Schreibtisches veröffentlichen.
Nein.
Damit es man sieht, unter welchen Bedingungen wir hier
arbeiten. Ja, gut, du hast das Zeug auf dem Schoß. Dann würdest du lieber auf dem Tisch arbeiten.
Nein,
ich mache dir gerne Platz.
Nein,
es gibt ja auch dieses, ist bei Facebook beliebt in der Racer-Gruppe, dass alle mal wieder aufgerufen werden, ihre Schreibtische zu posten. ich denke, nein. Ich weiß, da habe ich schon wirklich schlimme Schreibtische gesehen, Arbeitsplätze und wirklich schlimm. Aber ich glaube alle.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch.
Gute Sache, wenn du die Motoren festschraubst, dann zieh sie nicht alle fest, bevor du alle Schrauben drin hast. Dann richtest du das Ganze ein bisschen aus und ziehst dann erst die Motoren fest. Sonst hast du manchmal Schwierigkeiten, dass das Loch so verschoben ist, dass du mit der Schraube nicht reinkommst. Ja. Könnte sein, dass das genau dein Problem war, eben mit der letzten Schraube, dass sie deshalb schief war, weil die noch so nicht ganz passte.
Davon gehe ich mal aus.
Ja, das wird sein. Dass wir da auch nochmal drüber geredet haben.
So, jetzt ist die letzte Schraube vor dem Start.
Ja, ich bin guter Dinge.
Du bist und bleibst ein Optimist, lieber Ferran.
Aber ich glaube, es ist doch nicht die letzte Schraube.
Nein, ich glaube,
die andere hat es
wieder rausgefluppt.
Genau, die hat sie gar nicht gefasst.
Scheiße.
Ja, halb so wild, würde ich mal sagen.
Das heißt, ja.
So, die Motoren sitzen. Das ist schon mal gut. Das Schöne an diesem System von Martek ist, dass der Flight-Controller und das PDB schön aufeinander abgestimmt sind. Und zwar sind die mit einem Flachbandkabel miteinander verbunden. Und das bedeutet im Endeffekt, dass wir viel weniger löten müssen. Ne? Weil die Verbindung zwischen Power Distribution Board und Flight-Controller inklusive Videosender ja durch das Flachbandkabel gewährleistet ist.
Wie hieß das jetzt noch? Das war ein Power...
Nee. ESC. Elektronischer Speed Controller.
Ja, so war das. Ja. Und das, durch diese dünnen Kabel hier sollen 30, 40 Ampere durchgehen?
Ja, kein Problem.
Wow.
Ja. Das kannst du dir dann mal vorstellen, wenn du das mal 4 hast, also das ist ja 4 Motoren, dann bist du mal in Spitzen schon mal mit 150 Ampere unterwegs.
Das ist
schon gewaltig, was da an Strömen unterwegs ist. Ja. So, Motoren sind dran.
Jetzt müssen wir eigentlich feststellen, dass wir die auf die verkehrte Seite gebaut haben.
Nee, das kannst du nämlich nicht, okay. Weil das ist Carbon. Ne? Das ist von beiden Seiten das Gleiche.
Eine Tüte mit Füßen.
Eine Tüte mit Füßen?
Ja.
Schön. Was ist das für Füße? Achso, ja genau, das sind sogenannte Soft Mounts. Ja, die bestehen aus Gummi. Also ist oben eine Kupferhülse drin, kommt ein Stück Gummi und dann darunter ein Metallgewinde.
Ja.
Und dadurch ist diese FC sozusagen soft gemount. Das heißt, die Vibrationen werden nicht so stark übertragen, weil der Gyro, also dieses Gyroskop, was da drauf ist, verträgt die Vibrationen nicht sehr gut.
Okay.
Ja, und die werden durch diese Soft Mounts gedämpft. Die werden beigelegt, was schon mal nicht die Regel ist, finde ich auch sehr schön. Hier sind 2 Flachbandkabel drin. Eins werden wir gleich verbauen. Eins ist Ersatz, falls es mal kaputt geht. Was wichtig ist, normalerweise muss man nur beim Flight Controller die Richtung beachten. Also die Flugrichtung. Kann man nachher auch umkonfigurieren und so weiter und so fort. Aber ich finde es immer praktisch, wenn der Flight Controller gleich von Anfang an die richtige Richtung zeigt. Dann kann man es nicht verstellen, weil es auch im Betaflight, also in der Software defaultmäßig, immer so eingestellt ist, also auf 0. Ne? Also Norden, also nach vorne.
Ja.
Also der Flight Controller sollte nach vorne ausgerichtet sein. Das heißt aber, das Flachbandkabel, das liegt ja nachher hier zwischen. Das soll so eine Schlaufe bilden.
Ja.
Das heißt, wir bauen das Power Distribution Board am besten gleich so ein, dass es gerade zum Flight Controller steht. Was soll das heißen? So, genau. Dann ist hier ist hinten, also bauen wir es so rum ein, sodass die Anschlüsse für die Stromkabel nach hinten zeigen.
Okay.
Also Stromkabel meine ich die Kabel, wo später dann der Akku angeschlossen wird.
Also diese Lochabstände sind dann wahrscheinlich genormt.
Genau, das sind 30,5 mm.
Ja.
Lochabstand.
Eine runde Zahl, also.
Eine ganz runde Zahl, ja. Und es gibt auch noch eine zweite Norm, das ist 20 mm. Das haben wir hier auf diesem Kopf da. Hier, das sind 20 mm. Kannst du dir mal anschauen, wenn du möchtest.
Ja.
Na, da ist der Frame einfach ein bisschen kleiner.
Ja.
Und da bist du mit 30 mm. Das passt dann schlicht nicht. Ne?
So, ein Akku. Kommt da noch.
Ah ja, genau, da war ein Akku dabei. Der Akku, der dabei ist, der ist gar nicht mal so gut. Da kann ich nur jedem empfehlen, bei dieser Ishin, wie heißt sie? EV100. Kann ich nur jedem empfehlen, einfach eine Powerbank anzuschließen. Ein Langkabel, Powerbank, langes Kabel und gut.
Okay.
Das funktioniert bei der witzigerweise. Das ist echt ein Vorteil. Also die Brille hat zwei Features, die mir richtig gut gefallen. Das eine ist, du kannst eine Powerbank anschließen zum Aufnehmen. Du kannst dafür sogar noch einen kleinen digitalen Videorekorder am passenden kaufen. Du kannst deine Flüge mit aufnehmen. Wo du sagst, okay, das ist jetzt analoges Video in niedrigster Auflösung, warum soll ich denn das aufnehmen? Ist cool, wenn du wenn du abstürzt und dir dann deine Aufnahme nochmal anschauen kannst und siehst, wo du abgestürzt bist. Weil wenn du fliegst, dann achtest du oft nicht so genau darauf, wo du gerade bist.
Das stimmt.
Und großartiges Feature ist, man kann bei fast allen Brillen nur den Augenabstand einstellen, links und rechts. Und bei der Ishin EV100 kann man auch die Entfernung einstellen, also den Abstand vom Auge weg. Und das ist... Das ist schon sehr cool, gerade für Leute, die leichte Probleme haben.
Für sehen.
Ja, richtig.
Ja.
Das ist eine tolle Sache.
Sitzt auch ganz bequem.
Ja, bei dir sitzt sie gut?
Ja.
Okay. Weil wenn sie nicht gut sitzen würde, mein nächster Tipp, es gibt diese Schaumstoff-Einsätze. Also die hast du jetzt ja auch da dran, ne? Das ist jetzt ja direkt auf dem Gesicht diesen Schaumstoff.
Ja.
Und die gibt es natürlich auch für Fettschargbrillen und die passen. Und die sind etwas dicker. Also wenn du so sogenanntes Light Leak hast, also wenn dein Licht einfällt, weil unbequem sitzt, dann besorgst du dir einfach von echt günstig von dem Platzhirsch sozusagen unter den Brillenherstellern, also Fettshark, die passenden Schaumstoffeinlagen, klebst sie da rein. Das funktioniert super. Was jetzt? Achso.
Mein Akku
hat gefallen. Dann habe ich hier so eine kleine Hilfe. Nennt sich dritte Hand. Spanne ich jetzt ein Kabel rein. Nimm meinen Lötkolben. Und schließe den mal hier an. Im Netzteil. So, das ist der TS100. Mein Lieblingslötkolben. Eine Spitze für bestellt. Heizt sich jetzt gerade auf.
Ach, das ist immer flott.
Und jetzt haben wir 400 Grad. Zack, und dann loslöten. Das ist fantastisch. Das ist echt, das ist das Beste, was es gibt. Was Lötkolben angeht.
Ja. Ich
liebe das Ding.
Das ging auf jeden Fall flott.
Ja.
Und was lötest du jetzt da eigentlich?
Ich löte jetzt die Kabel, die ich an den Stecker und an das PDB löte und dann später, also für die Stromversorger. Und jetzt werden die Kabel erstmal vorverzinnt. Ne? Das heißt, die Kabel enden, jetzt versorge ich jetzt einfach mal ein bisschen Lötzinn.
Das ist ja auch ein gewaltiges Kabel.
Ne? Ja, da muss auch nicht Strom durch. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, so 150 Ampere kann schon mal vorkommen.
Ja.
Dann nimmt man lieber ein bisschen dickeres Kabel. Ich nehme jetzt diese, von denen wir vorhin gesprochen haben, diese Standoffs mit dem Gummi, diese Antivibrationsteile, und fixiere damit jetzt einfach mal das PDB am Frame, so dass mir das nicht verrutschen kann beim Löten, und verzinne jetzt die Platine, also da, wo später die Kabel rangelötet werden. Und achte immer darauf, dass ich nicht zu lange auf einer Stelle rumlöte, damit nicht irgendwelche Komponenten überhitzen. Also kurz, aber heiß. So, jetzt habe ich hier ein rotes Kabel. Löte ich jetzt bei Plus an. Oder beziehungsweise, nee, mache ich nicht. Ich werde jetzt, als erstes werde ich jetzt die Kabel an den XT60-Stecker löten. Und da haben wir auch, da haben wir, ja, ist so leicht, ist das trapezförmig? Wie nennt man das?
Das würde ich nennen Rechteck mit auf der einen Seite abgerundeten Ecken.
Okay. Und ja, genau. Und auf der abgerundeten Seite haben wir Minus und auf der anderen Seite Plus. So, das werde ich jetzt auch mal verzinnen. Und auch wieder kurz, nicht zu lange auf einer Stelle rumlöten, weil im Zweifelsfall schmilzt dann irgendwann der Kunststoff. So, siehst du, jetzt können wir da unseren Akku anschließen. Und es leuchtet.
Es leuchtet rot.
Es leuchtet mehrfach rot. Das zeigt dir an, auf den LEDs zeigt dir an, welche Frequenz, welchen Kanal du eingestellt hast. Das ist sehr schön. Das kannst du dann hier, wie gesagt, diese kleinen Schalter ändern.
Ja.
Die betonen nicht auf du kannst. Wir machen das nämlich anders nachher. So, ich habe jetzt diese Softmount-Dinger aufgeschraubt. Ich schraube sie wieder ab. Weil ich muss erstmal die ESCs drauflöten, dann komme ich da sehr nah dran an diese Softmounts. Und wenn ich an diesen Softmounts, also mit dem Lötkolben drankomme, dann ist das einfach nicht gut, ne? Weil die schmelzen und dann softmounten die nicht mehr richtig. Dann
hat es ausgesoftmountet.
Dann hat es sich ausgesoftmountet. So. Jetzt haben wir hier die ESCs und hier haben wir die Motoren. Und jetzt müssen wir halt gucken. Die liegen später hier auf den Armen. Die meisten oder viele schneiden die Kabel so, dass das genau hinkommt. Ich mache das nicht. Ich habe immer gern ein bisschen Luft. Ich habe dann lieber eine leichte Schlaufe.
Ja.
Weil ich finde es schöner, ein bisschen, wenn man später mal andere ESCs benutzt, andere Frames, dass man da noch ein bisschen Kabel dran hat. Ja. Das ist Geschmackssache. Es sieht schöner aus, wenn du es ganz kurz schneidest. Aber ich sage, für später ist es günstiger, wenn du es nicht tust.
Ja, finde ich gut.
Na, machen wir so, okay. Na, dann habe ich hier, siehst du, Minus und Plus. Später löte ich dann hier ran, an das PDB.
Ja.
Und die weiße Leitung kommt da an den Signalpin. Ne? Ja.
Und wie machst du den fest auf dem Arm?
Mit einem Kabelbinder, ganz einfach.
Das reicht?
Ja. Okay. Ja, die reißen manchmal und kriegst einen neuen Kabelbinder. Ja. Also Kabelbinder, wenn du Racer fliegst, immer dabei. So, ich schneide jetzt mal ein Kabel hier, so ein Kabelende auf die richtige Länge. Und dann schneide ich gleich alle Kabel, also sozusagen als Schablone. Und dann schneide ich alle Kabel gleich auf die gleiche Länge ab. So, es ist zum Beispiel 12 Kabel abisoliert.
Ja,
ja, dafür ist die Zange echt gut. So, jetzt verdrille ich die an den Enden. Und dann werde ich die verzinnen.
Und deinen Lötstellen vertraust du, ja?
Welchen denn?
Den beiden dicken Knüppeln?
Ja, klar. Die sind in Ordnung.
Okay.
Ich weiß nicht warum, aber meine Lötstellen sehen nie schön aus, aber die funktionieren.
Das ist die Hauptsache.
Ja, ich glaube, das kann ich später schneiden. Das ist jetzt nicht so interessant, ne?
Nö, wenn man nichts sagt.
Das wäre selbst in einem Video langweilig, wenn man das nicht im Zeitraffer zeigt. Jetzt habe ich die 12 Kabel verzinnt. Jetzt kürze ich die nochmal auf die richtige Länge. Ich sollte ruhig Zeit lassen, dabei schon sorgfältig arbeiten. Das ist das A und O am Ende. So, jetzt geht's weiter mit den ESCs. Auch die müssen erst verzinnt werden. Dann hatte ich gesagt, mit dem Aufkleber nach oben, dann haben wir Minus gleich auf der richtigen Seite. Genau. Das heißt, jetzt muss ich diese drei Lötpads hier verzinnen.
Ja.
Möglichst immer, wenn du was verzinnst, nichts drunter liegen haben. Weil manchmal tropft dann doch ein bisschen Lötzinn runter. Wenn du dann eine Platine da drunter stehen hast, dann ist das nicht so gut.
Macht das nicht Sinn, diese Dinger nachher festzukleben? Mit so einem Baukleber?
Kann man machen. Nee, die wird's ja, nee, wenn einer kaputt ist, geht's dann wieder ab.
Ach so, ja, das stimmt.
Es gibt Leute, die sich so doppelseitiges Klebeband mit ein bisschen Schaumstoff dazwischen benutzen, weil das auch noch ein bisschen Vibration rausnimmt. Ich mach's nicht. Also ich finde, das reicht völlig dann Kabelbinder.
Okay.
Aber Geschmack, kannst du ja machen. Also ich mache dir das jetzt mit dem Kabelbinder fest und wenn du später sagst, ich habe dieses wunderbare Schaumzeug da.
Wenn du sagst, das hält.
Ja klar hält das. Und Ja gut, das klebt dann, ne? Wenn der Kabelbinder reißt, dann klebt das noch. Ist auch nicht. Eigentlich ist es, also ein Fehler ist es auf keinen Fall. Dann achte drauf, dass die ESCs so rumliegen, dass du später mit den Kabeln, dass die Kabel nicht kreuzen musst, wenn du sie ans BDB anlötest. So, ich löte immer diese drei Kabel, die vom Motor kommen, zum ESC gehen. Ich löte sie immer gleich an. Ich könnte zwei gleich anlöten und zwei mit gekreuzten Kabeln. Dann hätte ich eine 50-50 Chance, dass beide, also dass sie alle richtig rumlaufen. Aber ich habe es einmal gemacht und da war es genau umgekehrt. Ich ändere die Drehrichtung später. Am Computer ist besser und einfacher. Setze ich das hier so hin, ja. So bleibt es auch. So. Ja, ja. Und dann wird das einfach mit dem Kabelbinder fixiert.
Ja.
Und dann löte ich die beiden Kabel an, plus und minus. Und dann löte ich das Signalkabel an. Musst du nur aufpassen, dass die nicht den Motor streift.
Ja, das Außenteil dreht sich mit. Ne?
Die Glocke, ja. Genau, das ist ein Außenläufer.
Okay.
Die heißen Außenläufer, weil die Glocke sich halt dreht, ja. Also außen läuft. Es gibt auch Innenläufer, da dreht sich die, also da ist der
so
das Gehäuse das starr, ja. Und die Achse, die Welle dreht sich.
So kenne ich das eigentlich.
Hat den, der Außenläufer hat den Vorteil, dass der durch die Rotation, der hat hier oben Schlitze, kühlt er den Motor.
Ah.
Ne? Also der drückt Luft durch den Motor.
Ja.
Ne? Das ist okay. Der Hauptgrund, glaube ich.
Okay.
Ja klar, das dauert, ne? Das ist halt, das muss halt jedes einzelne Kabel muss halt verlötet werden. Verzinnt, abisoliert.
Ja. Ich wundere mich, dass es nicht ein bisschen mehr Plug and Play ist. Also, sag mal.
Ja, es gibt die Alternative, kauf den Fertigkopf.
Ah, ne? Ja, aber irgendwas dazwischen muss es auch geben.
Nö.
Also.
Eigentlich nicht.
Wir löten ja wie die Verrückten.
Ja, also, das macht ja auch Spaß. Ne? Also, ich mache das ja unheimlich gerne. Ich mag diese Silikonkabel. Die lassen sich wirklich gut abisolieren. Ja. Was wirklich toll ist, dass wenn die heiß werden und du da mit den Lötkolben reinkommst, die schmelzen nicht.
Nee, das brennt nicht so weg.
Diese alten Plastikkabel,
ja. Die
sind immer gleich weggeschmolzen. Das hat mir große Schwierigkeiten bereitet beim Löten teilweise.
Ja. Aber für Warmduscher kann man jetzt auch noch so ein GPS-Ding da drauf packen.
Ja, oder? Theoretisch geht das.
Also.
Aber das macht kein Mensch.
Warum nicht? Und so Hedonisten wie ich.
Weil du Racer fliegen willst. Und wenn du GPS willst, kauf dir eine Phantom. Also der Flight Controller ist dazu in der Lage.
Ja.
Du kannst mit dem Flight Controller ja nicht nur Copter fliegen, du kannst auch Wings fliegen. Und das Schwarze, was da oben auf dem Schrank steht, das ist so ein Wing. Da.
Ja, ja.
Okay. Da kannst du auch einen Flight Controller reintun und damit fliegst du im besten Fall dann, also ich habe vor, damit Long Range zu fliegen. Und dann ergibt es für mich absolut Sinn, da auch GPS drin zu haben. Wenn du zum Beispiel FPV Long Range fliegst weit weg und du siehst dein Wing nicht mehr, was übrigens auch rechtlich nicht ganz in Ordnung ist. Also darfst eigentlich nicht aus der Sichtweite fliegen.
Ja.
Aber wenn du es dann doch tust oder dein Kopf darf sich von dir entfernen, versehentlich, dann ist es natürlich toll, wenn du GPS hast, dann hast du nämlich diese Return-to-Home-Funktion,
ja.
Drückst den Schalter und das Ding kommt zurückgeflogen, ne? Also irrsinnig praktisch ist.
Aber dieses GPS-Bauteil dürfte doch eigentlich nicht nennenswert Gewicht kosten.
Nö.
Ich habe ja nur gelernt, dass man Gewicht spart.
Ja.
Aber ich sag mal, das Gramm mehr für so eine GPS-Geschichte, wo man zur Not auf den Knopf drückt und sagt, komm bitte nach Hause.
Brauchst du nicht bei Racern. Weil du fliegst immer auf Sicht. Immer bei Racer. Du hast auch in der Regel oder im besten Fall immer einen Spotter. Also jemanden, der guckt, der dabei ist, wenn du fliegst.
Ja.
Und schaut halt, wo dein Copter hinfliegt. So, hier streiten sich jetzt auch wieder, scheiden sich die Geister, was das angeht. Braucht man einen Minuspol oder Ground, also Erdeleitung an der Signalleitung oder nicht? Und ich bin der festen Überzeugung, dass es Humbug ist, weil ich ja hier an diesem Flight Controller schon ein Minus habe.
Ja.
Warum soll ich denn an dem gleichen Gerät zweimal Minus haben? Das ergibt für mich keinen Sinn. Das gibt die einzige halbwegs vernünftige Erklärung, die ich mal gehört habe, war, sie ist Twisted Pair Prinzip. Die sind verdrillt und dadurch hast du weniger Störung auf der Signalleitung. Das würde mich für mich theoretisch Sinn ergeben, wenn ich das irgendwann mal bemerkt hätte. Aber ich fliege immer ohne diesen Linuspol. Und es funktioniert ganz, ganz, ganz hervorragend.
Okay. Dann mache ich das auch.
Ja. Ich dir auch empfehlen.
Und wie ist denn das mit so einem Summer? Oder Tröte oder wie auch immer?
Buzzer.
Buzzer. Also ich kann mir ja gut vorstellen, gerade als Anfänger ist das Ding ja auch mal weg.
Mhm.
Und dann hat man vielleicht keinen Spotter oder das Ding ist im Wald geflogen, wo der Spotter auch nicht
kommt. Im Schilf, im hohen Gras, sowas, in der Hecke, im Baum.
Das müsste doch eine gute Sache sein.
Also ich sag mal so ein Buzzer, ich sage immer, ein Buzzer ist der beste Euro, den du bei einem Kopter anlegen kannst. Perfekt, also hervorragend. Am besten auf jeden Fall einen Buzzer an, Kopter haben.
Und wie funktioniert der? Also der?
Ja, das ist das Problem. Und zwar, der wird natürlich auch über die Akkuspannung versorgt.
Ja.
Es gibt einen Buzzer-Anschluss auf dem Flight Controller und du kannst auf deiner Fernbedienung einfach einen Schalter drauflegen. Ja, das heißt, du legst einen Schalter um und der fängt an zu piepen.
Ja.
Ganz einfach. Aber das Problem ist, oft ist es so, wenn du crasht, dass dein Akku wegfliegt und sich dann löst halt einfach vom Flight Controller.
Ja.
Oder vom Power System, also keine Stromversorgung mehr.
Ja.
Wenn du keine Stromversorgung mehr hast, dann nützt dir auch der beste Buzzer nichts.
Aber es gibt welche mit eigener.
Gibt's auch, ja.
Also,
kann man machen. Es gibt so kleine Module zum Beispiel, die fangen an zu piepen, wenn sie sich, die haben auch so einen kleinen Gyro oder Bewegungsmelder drin und wenn sich das Teil eine vordefinierte Zeit, also meinetwegen 10 Sekunden oder so, nicht bewegt, fangen die an zu piepen. Und kann man machen.
Hast du so einen noch da?
Ja, klar.
Ja, ja. Dann wäre das, glaube ich, eine gute Sache, wenn du den da
auf jeden Fall.
Direkt,
ja, machen wir.
Scheiß.
Machen wir.
Wo kaufst du denn dein Zeug, ja?
So, kommt drauf an.
Kleinigkeiten.
Meistens, wie gesagt, das, also diese Buzzer zum Beispiel, das ist ja was du wirklich nicht ständig brauchst. Na, das kaufe ich in China, ganz klar.
Ja.
Na, Banggood, Gearbest, irgendwie. Und da kaufe ich ihn auch nicht ein, sondern meistens 5 oder 10 Stück davon, ja. So welche liegen. Also wenn du 1500 mAh Akkus benutzt, dann ist 1500 mAh 1C. Wenn du jetzt mit 3000 mAh lädst, dann lädst du mit 2C.
Okay.
Wenn du mit, mit 3 C wäre dann 4500.
Also C ist dann immer die Standardkapazität.
Genau. Ne? Und schau dir mal deinen Akku an. Das ist jetzt ein, achso, steht ja außen drauf. Das ist jetzt ein SLS 4S,
ja.
14,8 Volt, 22,2 Wattstunden, 65 Sträger, 130C. Max Charge 10C. Bedeutet, du kannst aus diesem Akku 1500 mAh ziehen, mal 65. Ne? Das wären dann
verdammt viel.
Ganz schön viel. Und in Spitzen, also in kurzen Schüben, kannst du bis zu 130C rausziehen.
Ja.
Das wären also dann schon mal mehr als 15 Ampere.
Ja.
Ne? Das Hundertfache wären 150 Ampere.
Ja.
150 Ampere, also plus 30 wären 150, 180 Ampere, könntest du kurzfristig rausziehen. Und hier steht Max Charge 10C. Das heißt, du könntest diesen Akku theoretisch mit 15 Ampere laden.
Ja.
Mache ich aber nicht. Ja, ich glaube 3 bis 4C, Max, mehr nicht.
Okay.
Tolle Akkus, SLS.
Kannst du empfehlen.
Ja, super. So, ich verzinne jetzt hier die letzten Lötpads auf dem PDB. Für die Stromversorgung der ESCs, die Kabel abisolieren, das erstmal auf Länge bringen, verzinnen und einbürgen. Dann sind wir damit durch. Ja, du weißt jetzt, wie es geht, ne?
Naja.
Ja,
ob ich jetzt so weit gehen würde, weiß ich nicht. Aber ich nehme wohlwollend zur Kenntnis, was du da tust. Dass mein Stromkabel keine Erde hat, macht mir jetzt so.
Entschuldigung. Wir befinden uns in einem schönen Land im Norden, dem es grundsätzlich so gut wie keine Steckdosen gibt, die eine Erde haben. Insofern ist es, glaube ich, relativ egal. Weil, ja, du weißt es doch selber. So geerdete Steckdosen in Dänemark.
Ja, sind die Ausnahmen.
Sind die absolute Ausnahmen. Es gibt sie, aber sie nerven. Ja. Ne? Sie nerven fürchterlich. Wenn du zum Beispiel einen Notebook kaufst, dann hast du immer diese Stecker da dran.
Ja, die immer nicht passen.
Die immer nicht passen, genau. Wo du dann den mittleren Pin immer abknallst. Ja, du darfst eigentlich vielleicht nicht erzählen. Insofern würde ich sagen, passt das schon. Solange du dich in Dänemark befindest, bist du da auf der sicheren Seite. Ach so, Getränke.
Getränke natürlich.
Wie sieht's denn aus? Hättest du gerne...
Zwei Bier, ja.
Bier möchtest du?
Hast du eins?
Ja.
Ja, dann bin ich dabei. Aber kein dänisches natürlich. Ich wüsste, die schmecken nicht.
Ich habe noch dänisches.
Ja, das gut.
Nee, warte mal. Ich habe noch ein warmes Feldfeuer.
Ja, Feldfeuer ist natürlich...
Kommt das hin. War liebe Jan, der hat das hier vergessen.
Prima. Jan?
Jan, weißt du, mit dem haben wir auch schon mal fliegen, der Jan.
Welcher war das noch gleich?
Der war der...
Der Yachtmann?
Genau.
Ja.
Ich muss mal kurz überlegen, ob ich da noch irgendwas anbieten muss. VTX brauchen wir nicht. Kamera.
Oh, sie denkt an den Summer, bitte.
Ja, das kommt alles von hier oben. Okay. Strom kommt. Kamerastrom. Kamerastrom. Ziehen wir Kamerastrom von unten? Ich meine, alles, was nicht über das kleine Flachbandkabel laufen muss, ist gut. Deshalb ziehe ich die 5 Volt für die Kamera, die ziehe ich mir jetzt auch von unten. Das heißt, da werde ich mir jetzt noch ein schwarzes und ein rotes Kabel anlöten. Ne, warte mal, das mache ich anders. Denn die Kamera hat ja einen eigenen Stecker. Dann nehme ich das Kabel, das zur Kamera direkt dazugehört. Ich mache hier jetzt aufs PDB die Stromversorgung drauf. Ich kann die, könnte sie theoretisch direkt an die Akkuspannung anschließen. Finde ich aber eigentlich nicht so schön. Und deshalb werde ich der, ich werde sie an 5 Volt anschließen. Und zwar deshalb, weil ich da an den 5 Volt Pin am besten rankomme. Jetzt könnte ich auch den 12 Volt Pin nehmen.
Aber das ist jetzt so eine analoge Kamera, das wollte ich sagen.
Genau, das ist eine analoge CMOS-Kamera. Was überraschend ist für mich, weil als ich mit FPV angefangen habe, da hieß es immer, kauf dir eine CCD-Kamera, CMOS ist Kacke. So. Und dann kam diese Eagle 2 und dann hieß es, na, nimm die mal. Ich dachte, wieso das denn? Das ist eine CMOS-Kamera, ein CMOS-Chip drin. Ich dachte, ja, es gibt gute CMOS-Chips und es gibt schlechte. Da ist ein guter drin. Also das heißt, ein schlechter CMOS ist Kacke, das CCD immer besser, aber ein guter CMOS-Chip ist offensichtlich besser als ein normaler CCD. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Kamera super. Solche Kabel, die halte ich immer von innen dran, weil, ja, dann hast du die nicht im Weg, ne?
Ja.
Vor allem, weil Kabel und Propeller vertragen sich nicht so gut. Deshalb löte ich meistens diese kleinen Kabel so rum dran, dass sie sich automatisch so Richtung Innenseite bewegen. So, guck mal, das geht dann zur Kamera. Und dieser hier, der geht dann oben ans an den Flight Controller.
Der gelbe
ist das Signalkabel. So, warte mal, was habe ich denn noch? Was haben wir noch für Komponenten? Achso, ja klar, den Sender. Dieser kleine Sender. Quatsch, nicht Sender, Empfänger. Das ist der FSGI XM Plus Empfänger. Ist ja nicht niedlich.
Das ist
so, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da sind 4 Motoren dran. Empfänger haben wir jetzt mit Strom versorgt. Die Kamera haben wir mit Strom versorgt. Das heißt...
Also dieses kleine ist jetzt der Empfänger für die Funksignale.
Genau.
Also quasi für die
Fernsteuerung, ja. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Deckel drauf. Was hatte ich jetzt? Ach, die sollte da lang, ne?
Ja, ist wahrscheinlich nicht kriegsentscheidend.
Nein, natürlich nicht, aber ich ein bisschen schon, weil es schon besser, wenn das so ist, auch wegen der Propeller, weißt du?
Okay.
Die Propeller laufen ja hier lang.
Ja.
Wenn du ein Kabel hier im Weg hast, das ist, ja, immer schön auf, dass die Kabel vernünftig verlegt sind. Das Signal von der Kamera geht in den Flight Controller, läuft hier über das OSD, und dann wird es ausgegeben an den VTX. Der VTX ist aber mit dem Flachbandkabel verbunden. Deshalb sparen wir uns schon mal diese Löterei. Ne? Was toll ist. So, und hier haben wir jetzt noch ein Signalkabel, nämlich von dem Empfänger. Und der Empfänger, das ist ein S-Bus-Empfänger. Und hier, da steht S-Bus. Dann brauche ich einen Widerstand von 330 Ohm. Das habe ich zufällig schon mal vorbereitet.
Wofür das?
Die Fernbedienung.
Okay.
weil wir simulieren sozusagen die Fernbedienung.
Ist das jetzt Insider-Wissen?
Oder? Ja, was ist Insider? Das kannst du nachlesen im Netz.
Okay. Ja.
So, dann schneide ich jetzt hier kurz den 330 Ohm Widerstand. Und dann wird hier dran gelötet. Und zwar an die Signalleitung an diesem zweipoligen Fernbedienungskabel.
Soll ich mal den Widerstand mit der Spitzzange halten? Oder?
Oh ja. Ja. Halt den mal so in Kabelrichtung. Also quer.
Ja.
Ja. Ja, genau, an LED muss das ran. Das hatte ich jetzt schon wieder, irgendwie falsch im Kopf. Weißt du, ich hab's ja noch rechtzeitig gemacht. Weil das jetzt anstelle der LED hier dran gelötet. So, pass mal auf. Jetzt krieg ich mal einen Strumpfschlauch. Möglichst blau.
Blau?
Ja, das müsste sehr wichtig für dich, dass die Farbe stimmt, ne?
Ach so. Ja, das stimmt eigentlich. Ja, dann so ein hellblau.
Aber es ist ja ein blaues Kabel, ne? Ja, also muss ich ja einen blauen Schmutz machen.
Ja. Aber wir haben keinen. Da ist
einer. Schade. So, dann habe ich, bin ja ein passionierter Hobbykoch. Ich habe gerne mal Creme Brûlée.
Brühende Creme?
Und das habe ich dann wegen.
Ein Flammenwerfer.
Ja, der kommt an der LED. Kommt theoretisch nämlich auch. LEDs anschließen.
Ja, das finde ich gut.
Ja, glaube ich.
Will ich eigentlich.
Ja, kannst du ja mal machen. Wenn
ich dachte...
Bei Gelegenheit.
Dachte du.
Ich habe keine LEDs.
Ach, verdammt.
Gar nicht so einfach, ne?
Nö. Ich bin froh, dass ich das nicht alleine machen musste.
Ja, aber das geht. Es geht tatsächlich. Dann brauchst du natürlich ungefähr 10-mal so lange. Setz dich hin. Fängst an, dir YouTube-Videos anzugucken. Ne? So geht es eigentlich am einfachsten. Ne?
Ja.
Und schaust dir einfach 1, 2, 3 Videos an, wie die Leute, die erklären das teilweise auch sehr, sehr gut, wie die ihre Kopter bauen. Ne? Und dann machst du das Schritt für Schritt einfach nach. Ne?
Ja.
So ist es am einfachsten.
Ja gut, aber ich kann mir vorstellen, wenn die dann wieder andere Komponenten verwenden.
Ja genau, da musst du dann eben auch ein paar Gedanken dazu machen. Ne? Aber ich bin mir sicher, dass es auch Videos gibt, wo diese Matic-Komponenten verbaut werden. Ich weite jetzt diesen Schrumpfschlauch ein bisschen, den ich da gleich drüber schiebe. Weite ich also, indem ich die einfach in der Zange ein bisschen auseinanderziehe. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Der Passer ist dran, der Empfänger ist dran, der Sender ist dran, alles ist dran. Die brauchen wir noch lange nicht.
Ach, schade. Ich wollte sonst schon auspacken.
Nein. Ja, packst du mein Ding aus, aber Propeller kommen erst dran, wenn du hundertprozentig sicher wirst, dass alles funktioniert.
Okay.
Weil niemals probierst du irgendwas an dem Kopter aus, in dem Propeller noch dran sind.
Ja, das stimmt, das macht Sinn.
Weil die Dinger können dir so die Hände zerhacken. Schau mal drauf und guck mal, ob wir magische Rauch sehen. Ne? Die Motoren haben reagiert und haben das Okay-Signal gegeben.
Das war...
Düt.
Okay.
Ne? Und guck mal, dieser Aufkleber hier, ne?
Ja.
Der bleibt da drauf. Der nervt total. Ich habe den Buzzer eben schon gehört.
Ja?
Ja, aber der ist so leise. Ich weiß nicht, warum. Wenn du einen Aufkleber drauf hörst, du den so gut wie gar nicht mehr.
Ja.
Da.
War das der Buzzer? Die ziehen die? Und der ist jetzt nur so leise, weil das Ding drauf ist.
Genau.
Okay.
Jetzt machen wir das Ganze mal ohne Aufkleber. So laut ist es auch nicht.
Ja, allerdings.
Es ist schon ein Unterschied, ne?
Okay, das heißt, das macht so einen Kontrollpiep quasi.
Genau. So, der funktioniert auch. Das heißt, eigentlich sind wir hardwaremäßig durch. Bis auf die Verschraubung jetzt von dem Rest von dem, Frame. Und der Kamera.
Clouds, dust, fog, haze and sun, fly fast, day and night, bright light, up and away, that's F. For me, all looks great, above them all in open skies. My dream, flying, falling, turning, FPV. In the night when it falls, when it crashes. crashes and it's flying in the field to be found. It's getting hard to return to the station unit, losing to control.